Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge Nummer 47 mit dem Thema der Woche Lichtblick Impfstoff. Doch bevor wir dieses anschauen, das Thema, fragen wir dich erstmal, Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche war bis jetzt sehr entspannt. Ich muss gleich auch nochmal los, wenn wir fertig sind, noch ein bisschen arbeiten. Aber sonst, ja, eigentlich war ja bei dir viel mehr los. Du bist ja eigentlich eine Woche mir voraus in den Urlaub gefahren. Du warst im wunderschönen Prag. Wie war es denn da?
Ja, ich war testweise für dich dort und habe mir Prag mal angeschaut. Das war eine sehr, sehr witzige Reise, auch sehr, sehr schön und muss man auch einfach feststellen, es ist doch eine sehr schöne Stadt. Ich war da zum ersten Mal und neben schönem Wetter gab es auch leckeres Bier und es war eine schöne Zeit und es ist immer wieder eine Reise wert.
Also lohnt sich.
Lohnt sich, absolut.
Ich bin gespannt.
Ja, und gespannt sind wir aber auch auf deinen Witz heute.
Nach einem heftigen Börsencrash unterhalten sich zwei frustrierte Daytrader. Hast du dir auch schon eine Pistole gekauft? Der andere, wovon denn?
Ja.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Philipp, in den letzten Wochen haben wir schon relativ oft beobachtet, dass es viele Übernahmen gab.
Ja.
Ja, gerade jetzt im Zeichen der Schwäche der Märkte hat man doch häufiger Übernahmen gesehen. Und so auch am Anfang der Woche, als Sanofi meldet, dass sie Principia Biopharma kaufen. Und der französische Pharmakonzern stärkt damit das Geschäft mit den Medikamenten gegen Autoimmunerkrankungen und Allergien.
Ja.
Ein Beispiel sind zum Beispiel Medikamente gegen MS und natürlich auch noch andere Krankheiten, die hier eine wichtige Rolle und natürlich auch viele Menschen adressiert. Und es werden 100 US-Dollar pro Aktie bezahlt von Sanofi und das legen sie ja dann natürlich bar auf den Tisch, macht in Summe eine Übernahme von 3,68 Milliarden Dollar und das sind 10% über dem Börsenwert von Principia Biopharma, die natürlich dann angesprungen sind nach dieser Nachricht. Ja, das geht. Ne?
10%,
das ist eigentlich ein verhaltener Kurs.
Ja.
Sollte mit ein bisschen Rendite relativ schnell wieder raus sein. Ja, der Abschluss des Deals, der sollte im Q4 2020 schon stattgefunden haben. Also es scheint jetzt kein großer Aufwand für Sanofi zu sein.
Ja.
Und beide Unternehmen haben auch schon dem Deal zugestimmt. Und deswegen würde ich sagen, eine gelungene Übernahme von Sanofi.
Auf jeden Fall, ja.
Und du hast ja auch eine Übernahme mitgebracht.
Ja, richtig. Aber 10% Aufschlag, Jung, dafür würde ich dir nichts verkaufen, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Und weil Johnson & Johnson, die haben Momenta gekauft. Momenta kommt wahrscheinlich von Momentum, was ja auch im Moment ziemlich in den Aktienmärkten ist. Und was machen die? Die hauen einfach mal anstatt 10% auf den Ausgabekurs, also auf den letzten Schlusskurs der Aktie, hauen die 70% drauf und zahlen für Momenta $52,50 je Aktie. Und man sichert sich somit Zugriff auf einen Antikörperspezialisten. Johnson & Johnson erwartet Umsätze durch diese Übernahme in Milliardenhöhe und dazu entwickelt Momenta Biosimilars. Was sind eigentlich Biosimilars? Das sind Nachahmermedikamente. Und Marcel, ich greife jetzt mit meinem Depot, ich habe ja Johnson & Johnson und ja. Bayer, du hast nur Bayer, mit Johnson & Johnson greife ich jetzt Bayer an.
Ja.
Warum? Weil sie entwickeln nämlich ein Biosimilar, also ein Nachahmermedikament zu Bayers Kassenschlager Eylea. Und das ist natürlich nicht wirklich cool, aber es ist natürlich auch eine hoffentlich sinnvolle Übernahme, aber ich finde den Aufschlag mit 70%, das ist schon unglaublich viel,
gönn dir,
oder?
Gönn dir. Ja,
also, aber man muss auch sagen, Johnson & Johnson schuldenfrei. Ich vermute, sie werden das aus dem freien Cashflow bezahlen. Es könnte ein enormer Mehrwert für die Aktionäre werden.
Ja, 6,5 Milliarden US-Dollar ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer, ja. Aber für Johnson & Johnson durchaus tragbar.
Richtig.
Und wie Sanofi natürlich mit knapp der Hälfte davon. Naja, ich sag mal, beides eigentlich ganz gute Deals, ja. Denke ich. Ne? Wird sich sicherlich rentieren und lohnen.
Einen weiteren Aufschlag gab es ja jetzt auch bei dir diese Woche noch, bei deinem Thema 3.
Ja, das stimmt. Ein Aufschlag bzw. ein Abschlag für die Aktionäre, wenn man so möchte.
Ja.
Denn die RWE, die hat eine Kapitalerhöhung ja schon durchgeführt. Und die machen jetzt richtig Tempo und wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.
Ja.
Das ist ja das Thema schlechthin. Auch in den letzten Podcast-Folgen haben wir ja immer wieder mal ganz grüne Energien vorgestellt. Die Kapitalerhöhung heißt natürlich Ausgabe neuer Aktien und hier werden dann 2 Milliarden Euro eingespielt. Es werden also 61 Millionen neue Aktien ausgegeben zum Stückpreis von 32,55 Euro je Stück. Das heißt, der fleißige Beobachter, der wird merken, der RWE-Kurs, der ist eigentlich höher. Das heißt, hier gibt es natürlich einen Abschlag. Das hat auch dann die Aktie gemacht. Die ist natürlich dann ein gutes Stück gefallen. Und diese Aktien, die neu ausgegeben wurden, die durften nur institutionelle Anleger kaufen und die sind auch schon 2020, also sprich für dieses Geschäftsjahr, dividendenberechtigt. Ja, und so wird natürlich die Dividende der einzelnen Vor- oder Altaktionäre direkt, naja, verwässert.
Ja.
Die Aktie knickte ein, wie angesprochen. Und ja, was möchte man genau machen? Man möchte die alternativen Energien vorantreiben, die Produktpipeline weiterentwickeln. Und der RWE-CEO Rolf Martin Schmitz, den ich sehr schätze im Übrigen, weil er auch öfter bei Gabor Steingart im Morning Briefing ist und im Interview.
Ja.
Und da macht er eigentlich sehr, 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 sehr besinnten Eindruck. Der betont, dass man jetzt den weltweit führenden Stand im Bereich der grünen Energien noch weiter ausbauen möchte. Die Dividende soll ebenfalls erhöht werden, wieder wie auch angekündigt auf 85 Cent die Aktie. Und man muss jetzt auch dazu sagen, 24% des Anteils sind aktuell erneuerbaren Energien bei RWE. Also sprich, hier ist noch viel Luft nach oben.
Ja.
Und deswegen natürlich auch sehr viel Kapital notwendig, was natürlich Aktionäre von RWE wissen sollten, dass sie hier nicht sich wundern, warum hier auch immer mal ein paar Dämpfer kommen sollten. Hast du denn schon gekauft?
Nein, noch nicht, aber ich habe ein anderes Unternehmen im Depot, was auch grüne Energie erwirtschaftet. Das ist Encavis. Link dazu, weil wir haben eine ausführliche Analyse geschrieben, findest du in den Shownotes und ich will nicht zu viel sagen, aber es ist die beste Analyse, die wir je geschrieben haben. Apropos das Beste, oder hast du RWE denn schon im Depot?
Nein, ich
noch nicht.
Überlege aber jetzt langsam reinzugehen.
Ah, okay. Aber weißt du, wo man auch unbedingt mal reingehen müsste heutzutage, ist die Digitalisierung in Deutschland im Bereich des Autohandels. Wenn du ein Auto kaufst, guckst du im Internet oder gehst du noch ins klassische Autohaus?
Also die Zeit hätte ich nicht. Ich gehe auf den jeweiligen Online-Plattformen und schaue mir dort nach.
Aber wusstest du, dass über 90% der Autohäuser nicht im Internet sind? Sie
Nein.
sind nicht angeschlossen, weil sie einen Preiskampf fürchten. Aber jetzt kommt natürlich auch wegen Corona die Digitalisierung, weil die Autohäuser haben einen Umsatzeinbruch von 95% erlitten. Und das ist schon echt viel.
Ja.
Und jetzt habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich Opel. Und Opel hat es geschafft, innerhalb von ein paar Monaten eine Online-Plattform zu bauen, auf der sich alle Opel-Autohäuser anschließen können und somit eine zentrale Anlaufstelle werden. Sprich, du gehst auf die Opel-Webseite, konfigurierst dir ein Auto, dann tippst du deine Postleitzahl ein und wirst direkt vermittelt. Und komisch ist natürlich, jetzt auf einmal klappt das. Und
ja.
Früher hat es nicht geklappt. Und klar, die Autohändler fürchten fallende Preise im Bereich der Automobile. Aber ich denke, man muss das auch als Chance sehen. Wir müssen das auch als Chance für unsere Gesellschaft sehen, dass wir hier einfach auch einen Wandel machen können hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Also Mehrwert verkaufen auch als Autohaus. Zum Beispiel Inspektionen, Wartungen, Reparaturverträge. Und etc. pp. Zubehör, Software. Software wird ja auch ein großes Thema werden, glaube ich, auch in der Zukunft. Das hat ja auch zum Beispiel BMW und Mercedes vor, dass du dir einzelne Softwarepakete dann wie so über eine Art App Store kaufen kannst. Also ich glaube, hier ist die Automobilindustrie leider die deutsche noch am Anfang, weil Tesla fährt einfach davon und ist vermutlich bald gar nicht mehr zu sehen, wirklich in den, ja, in der Frontscheibe von den deutschen Autobauern. Was denkst du?
Ja, richtig, genau. Also gerade Digitalisierung hätte schon eher ankommen müssen und ich glaube, das, was Media- und Saturn-Märkte im Bereich Elektronikartikel haben, hätte man oder wird man früher oder später im Gebrauchtwagenhandel oder überhaupt im Autohandel auch haben, dass natürlich, ja, Preisvergleiche stattfinden. Ich sag mal, es ist ja beim Leasing-Angeboten genau jetzt schon der Fall. Ne? Man kennt die ganzen, Seiten und selbst mobile.de und Autoscout24 oder jetzt auch ganz frisch an die Börse gekommen in den USA, Vroom, also V-R-O-O-M, die ja einen fulminanten Start gemacht haben und Carvana ist ja auch ein Startup für Gebrauchtwagen online, also sprich, dort geht auch keiner mehr so richtig zum Autohaus, wenn er nicht direkt ein Auto kaufen möchte. Ne? Ja. Das ist schon sehr, sehr spannende Entwicklung und Digitalisierung ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch für mein nächstes Thema ein eigentlich so das Steckenpferd, denn Nvidia hat Zahlen gebracht und die habe ich ja so richtig,
du warst erwartet. Ein bisschen nervös,
ich war nervös.
Das Gefühl gehabt.
Woran hat man denn das gemerkt?
Ja, du hast so viel über Nvidia geschrieben.
Ja, also ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil klar, die Zahlen haben sie bisher in den letzten Jahren immer übertroffen und auf der anderen Seite, bin ich in relativ kurzer Zeit mit 70% im Plus und wer den Nvidia-Chart so geistig vor Augen hat, der ruft eigentlich schon nach einer Korrektur. Ja. Und dementsprechend hätte ich mir auch vorstellen können, dass die Zahlen nicht getroffen werden und der Kurs nachbörslich einbricht, aber dem war nicht so. Noch viel besser, es wurde ein Rekordumsatz erzielt für Rechenzentren, also sprich die Clouds, die mit den jeweiligen Equipment von Nvidia ausgestattet werden. Mellanox trägt weiter dazu bei, die hatten sie ja übernommen und jetzt hat man hier 54% plus gegenüber des Vorquartals, also Q1 und 167% im Vergleich zum Vorjahresquartal, also sprich Q2 von 2019. Wahnsinn. Und hier ganz klar die Zugpferde, Gaming. Ja. Auf 1,65 Milliarden Dollar gewachsen, also sprich 240 Millionen Dollar über den Erwartungen.
Unglaublich.
Also sprich das, was die Analysten erwartet haben, einfach pulverisiert. Ja. Ne? Und auch die Rechenzentren, wie schon angesprochen, haben hier deutlich über den Schätzungen gelegen. Die Bruttomarge wurde höher gesteigert als erwartet auf 66%. Und was eben auch wichtig ist für die Aktionäre, der Ausblick auf Q3, der ist auch wieder top.
Ja.
Und da weiß man ja, dass CEO Huang jetzt nicht gerade utopische Erwartungen schürt.
Der macht das sehr konservativ.
Denn das ist ja auch ein Zeuge davon, dass man immer die Zahlen überbrückt und auch übertrifft. Ja. Und insofern hat er einfach mal den Umsatz auf 4,4 Milliarden Dollar in Q3 ausgesetzt, was vorher Analysten gerade mal auf 3,97 Milliarden erwartet hatten. Also sprich hier einfach mal eine halbe Milliarde mehr. Top-Zahlen. Und na klar, im Kurs steckt das schon mit drin, würde ich behaupten. Hier muss man, glaube ich, auch mal eine Seitwärtsphase, vielleicht auch mal einen guten Abverkauf nochmal erwarten. Aber langfristig ist Nvidia schon eine ganz schöne Bank.
Das auf jeden Fall. Apropos Bank, perfekte Überleitung zu meinem letzten Thema.
Ups.
Wusstest du, also eine Bank arbeitet ja auch zum Beispiel mit Investoren zusammen, die sagen, hey, ich habe zu viel Geld, liebe Bank, nimm mein Geld und verleihe es weiter. Mhm. So ist es auch passiert bei der Citigroup. Die Citigroup hat 900 Millionen Euro eingesammelt bei Investoren und hat dieses Geld einem Kosmetikanbieter aus der USA gegeben. Ich kenne sie nicht, Revlon heißen sie. Und jetzt wollte die Citigroup an die Gläubiger, HPS und Symphony Investments, die Zinsen dafür überweisen und hat aber leider an die Gläubiger nicht nur die Zinsen überwiesen, also das sind auch nur zwei, sondern gleich den kompletten Kredit getilgt. Also sie haben 900 Millionen US-Dollar direkt zurücküberwiesen.
Oh Mann.
HPS und Symphony haben zusammen der Citigroup 137,3 Millionen US-Dollar gegeben, aber die geben das jetzt nicht wieder zurück, das Geld, weil jeder weiß oder Insider wissen, dass Revlon kämpft jetzt auch wegen Corona ums nackte Überleben. Und dass sie den Kredit jemals zurückzahlen können, das ist ja sehr, sehr fragwürdig. Und jetzt sagen die zwei, nee, komm, wir behalten gleich das Geld, lass mal. Und Citigroup ist natürlich total verärgert, weil sie das, ein klassischer Fauxpas war das.
Ja.
Und jetzt geht Citigroup gerichtlich dagegen vor. Aber auch hat Citigroup jetzt auch Ärger mit den Aufsichtsbehörden. Weil die sagen, wie kann sowas passieren, dass man aus Versehen mal 900 Millionen Dollar, also muss es da nicht Schutzmechanismen geben, aber gut.
Eine Mobile-TAN. Also es ist erschreckend, ne?
Ja.
Dass sowas passieren kann. Okay, klar, kann passieren, aber natürlich auch umso besser für die zwei, die jetzt einfach mal sagen, hier.
Also ich bin gespannt.
Ich bin raus aus der Nummer. Jetzt könnt ihr das Unternehmen gerne übernehmen.
Ja, also ich bin total gespannt, wie das ausgehen wird.
Ja.
Auch ob Citigroup das Geld zurückbekommt oder nicht.
Ja, oder haben eine neue Tochterfirma jetzt.
Ja, also unglaublich. Aber schade, uns passiert sowas irgendwie nicht, dass wir mal aus Versehen 900 Millionen Euro überwiesen bekommen.
Ich hätte mich auch mit der Hälfte gefreut.
Ja.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist das kontaktlose Bezahlen. Es ist auf dem Vormarsch. Fleißige Podcast-Hörer wissen, wir können ab sofort in Leipzig beim Bäcker auch mit Karte zahlen. Aber ich habe heute Morgen schon wieder gehört, du nur erst ab 5 Euro.
Ja.
Also nimmst du erstmal die große 30er-Packung Brötchen immer, oder?
Ich nehme mal jeden Tag einen Pfund Brot.
Hast schon eine neue Tiefkühltruhe gekauft, wo du deine ganzen Brötchen jetzt eingefroren hast, damit du den Kaffee noch kaufen kannst.
Ja. Die Fixkosten erhöhen sich auf jeden Fall, jeden Morgen über 5 Euro zu kommen.
Wahnsinn. Wusstest du, im Jahr 2020, also dieses Jahr, erfolgte die Hälfte aller Kartenzahlungen ohne PIN. Das heißt einfach nur mit Auflegen oder auch mit Apple Pay oder Google Pay. Das Transaktionsvolumen stieg um unglaubliche 21% und im Jahr 2019 hatten wir einen Anteil von gerade mal 25% bei Kartenzahlungen und jetzt haben wir schon die Hälfte, 50%. Also es geht doch, liebe Deutsche, es geht und ich finde es super. Es geht einfach viel schneller, es ist sicherer. Wir haben das Problem auch mit Geldwäsche nicht mehr, wenn man mit Karte bezahlt. Also ich sehe eigentlich nur Win-Win-Win, weil jetzt auch zum Beispiel der Bäcker, die Metzgereien, die Imbiss-Kioskbetreiber und natürlich auch die Automaten, zum Beispiel bei Sanifair, kann man da jetzt auch einfach seine Kreditkarte hinstellen und kontaktlos, sagt man dann kontaktlos pullern? Ja, wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich finde es super, ich muss auch persönlich sagen, ich gehe jetzt wieder mehr zum Bäcker, weil ich einfach weiß, ich kann auch hier mein Brötchen, kann ich jetzt einfach umsonst bezahlen, also nicht umsonst bezahlen, aber ich kann mein Brötchen kontaktlos bezahlen oder auch beim Metzger meines Vertrauens. Finde ich ziemlich cool. Natürlich, wen treibt das wieder auf den Schirm, die keine Innovationen in ihrem Bereich haben, die Banken. Und was wollen die Banken jetzt? Die wollen jetzt eine Gebühr für jede kontaktlose Bezahlung und der Plan ist 50 Cent je Vorgang mit einer Girocard und von 294 Kontomodellen, die es in Deutschland gibt. Und da war ich schon erstmal wieder überrascht. Wie bitte? 294 Kontomodelle gibt es in Deutschland, haben 55 Modelle schon eine Gebühr für das kontaktlose Bezahlen. Und liebe Banken, wenn ihr nicht disruptiert werden wollt, fangt doch mal an mit Innovation und Entwicklung und neuen Technologien und doch nicht schon wieder einfach nur Gebühren irgendwo zu erheben, oder? Wie siehst du das?
Absolut, hundertprozentig. Also da muss man sich da nicht wundern, dass dann einfach rechts und links dann einfach mal ein paar Fintechs vorbeiziehen und keiner mehr so gestern hat mich mein Trainer gefragt, dass man muss jetzt monatlich unseren Fußballbeitrag bezahlen.
Ja.
Und ich finde das ja super, weil ich kann einfach einen Dauerauftrag machen.
Fertig.
Und hat er gesagt gehabt, ist ein bisschen älter, hat gesagt, dann musst du nämlich mal zur Sparkasse gehen und einen Dauerauftrag einrichten.
Ja,
und da habe ich schon angefangen zu lachen, weil Sparkasse ist ja im Prinzip genau das, wo man einfach, ja, ich sag mal, wenn man Gebühren entdecken möchte, weil man die noch nicht kannte, kann man die dort finden.
Also,
und
Unglaublich
und traurig und hier muss man sich überhaupt nicht wundern, wenn man dann einfach mal wechselt. Ja.
Also ganz genau, der Hinweis, einfach mal überprüfen, was man doch so hat, auch Versicherungsverträge, aber Kontowechsel, jetzt ist nur das Thema, wenn man wirklich, und du musst es ja auch so sehen, klar, 249 Kontomodelle, davon haben es 55, aber mehr als 200 haben es nicht.
Ja.
Und wenn du die Wahl hast, dann würde ich einmal kurz meine Bank anzählen. Ich habe das auch bei meiner Hausbank zum Beispiel mit meinen Brokergebühren. Die sind deutlich höher als zum Beispiel bei anderen Neo-Brokern. Also mal geschrieben, und was ist passiert? Sie sind mir preislich entgegengekommen, weil ich dann auch gesagt habe, hey, dann wechsle ich.
Ja.
Und es geht auch und das muss es auch geben. Es muss mehr Wettbewerb geben und so ein Gebührenzwang, das kennen wir nur von der GEZ und selbst das reicht schon. Ja. Naja, egal, aber ich finde es top, dass die Leute mehr und mehr kontaktlos und auch natürlich mit Karte bezahlen, weil es macht das Leben doch für alle viel, viel einfacher.
Wer profitiert davon?
Ja, alle. Bäckereien, Metzger,
richtig.
Kioske, Imbisse. Also ich finde es super.
Ja, vor allem.
Und natürlich Sanifair-Automaten. Die Leute pinkeln nicht mehr auf dem Rastplatz und nehmen das
Geld. Genau, weil ihr könnt es eh mit Karte zahlen.
Ja,
ne? Und das ist natürlich auch viel leichter. Man hat natürlich auch Visa und Mastercard, die dadurch natürlich profitieren. Und ich habe mir immer gedacht gehabt, warum nicht als Bäcker das schon mit ab dem ersten Cent anbiete, die Kartenzahlung, dann habe ich doch nie das Problem, dass ich meinen Einkauf danach richte, wie viel Bargeld ich mit habe.
Ja, ja kaufst jetzt immer 10 Brötchen wegen
richtig, 5 Euro. Genau. Oder eben halt gar nichts mehr, weil ich einfach sage, so, nee, komm, das lohnt sich halt dann auch nicht, wenn ich kein Bargeld dabei habe.
Ah.
Ja.
Naja, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Mit Google Pay, wenn man jetzt dann doch kontaktlos bezahlen. Ich nutze es ja gerade auch über diese, über Vivid, dieses Startup.
Tolle Idee,
muss eigentlich man auch eine super Idee.
Kannst ja dann, so kriegst Cashback, kannst in Aktien investieren. Leider kostet es dann irgendwann mal 10 Euro im Monat für 0,1% Cashback, was in Aktien fließt. Ja. Mensch, da musst du aber ja
ganz schön viel einkaufen. Ja, das stimmt. Also da ist dann sicherlich noch Aufwärtspotenzial. Und Apple Pay. Und Apple ist mein Top der Woche. Weil sie haben es geschafft. Sie sind das erste Unternehmen mit einer 2 Billionen Dollar Bewertung. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Und Philipp, ich bin so froh darüber, dass ich dabei bin. Schon unter einer Billion, das schon deutlich. Ich glaube, bei 500 Millionen müsste die Bewertung gewesen sein.
Da bist du schon rein?
Ja.
Mein Gott, Achim.
Ja, 200% aktuell im Depot. Da freue ich mich auch schon wieder nächste Woche auf den Depot-Rückblick.
Und auf unseren Quick-Check. Und auf den Quick-Check. Da ist es nämlich, kurzer Spoiler, ist nämlich nächste Woche am Dienstag kommt er, ist Apple auch schon mit dabei.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde das super. Ich werde auch weiter halten.
Ja.
Ich bin groß überzeugter Apple-Aktionär, aber nicht Kunde.
Ich bin Kunde, aber wie Jim Cramer, oder nicht Apple-Aktionär, nur über meinen ETF, aber wie Jim Cramer immer sagt, Apple, don't trade it, just own it.
Ja.
Also einfach halten, liegen lassen. Kommen wir von Brötchen beim Bäcker, kontaktlosen Bezahlen, Apples 2 Billionen US-Dollar Bewertung zu meinem Flop der Woche.
Oh.
Und das ist die Digitalisierung an Schulen in Deutschland. Marcel, von 28 Ländern in der EU, auf welchem Platz schätzt du Deutschland im Bereich Digitalisierung? 1 bis 28, kannst du wählen.
26.
Nein, 28.
Ah, ich hab's gewusst.
Wir sind knapp hinter Rumänien.
Oh, wow.
Also, es ist unglaublich. Es ist wirklich, es kam gestern bei, ich gucke ganz gerne immer Plus Minus, das Wirtschaftsmagazin, und da war mal wirklich ein Bericht darüber und es ist erschreckend. Man darf eins nicht vergessen, wir aus der Mittelschicht, wir können uns iPhones, iPads, Tablets und was auch immer leisten, aber es gibt ganz viele, die leider ihre Kinder aus sozial schwachen Familien, die haben kein eigenes Smartphone, die haben kein eigenes iPad, die haben kein eigenes Tablet, die haben keinen eigenen PC. Und die wurden in Corona-Zeiten völlig vernachlässigt. Und ich finde persönlich, es ist die Pflicht der Schulen und auch vom Staat. Wir haben ja diesen Digitalisierungsfonds von 5 Milliarden Euro, aus dem wurde fast gar nichts bis jetzt abgerufen. Es ist die Pflicht der Schulen, die Schüler mit Laptops, PCs, Tablets auch mal auszustatten. Und ich finde es erschreckend, weil hier wird eine komplette Generation einfach vergessen und hinten fallen gelassen. Und man hat es dann natürlich schon schwer, wenn du zu Hause wirklich auch in Umständen aufwächst, die gar nicht so digital sind, wo vielleicht auch die Eltern nicht in der Lage sind, dich wirklich im Homeschooling zu fördern. Und es war erschreckend. Man hatte jetzt Essen gestern als Beispiel statt und da sind die Lehrer, da war einer, der hat Briefumschläge gepackt und ist dann wirklich zu den Familien nach Hause gefahren, hat die Hausaufgaben hingebracht, hat sie wieder abgeholt, weil was war das Problem? Der Lehrer war auch schon über 60. Der war auch noch gar nicht so digital bewandert, hat auch nie irgendwelche Schulungen in diesem Bereich bekommen. Und ich kann da wieder nur sagen, wenn wir irgendwas in unserem Land verbessern wollen, ich denke immer, Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung und zur Weiterentwicklung. Und da muss der Staat, und das kann auch jede Partei machen, von links nach rechts, sich dafür einsetzen. Das ist ein Beispiel. Ich hatte ja das große Glück, dass ich 2008, 2009 in Kanada auf der Schule war. Da hatten wir eine Laptop-Pflicht. Da hatten alle einen Laptop und dann hatten auch die Lehrer schon eine digitale Tafel. Ey, das war unglaublich. Die haben geschrieben mit einem Stift und dann wurde das direkt angezeigt vom Beamer und am Ende hat der Lehrer einfach nur noch auf Speichern gedrückt, auf PDF, auf Senden und dann haben wir das alle auf unseren PCs gehabt.
Ja.
Wir durften sogar Arbeiten auf dem PC schreiben. Wir konnten Hausaufgaben einreichen über den Laptop, über die digitalen Plattformen, die wir dort in Kanada hatten. Und eine Möglichkeit, das zu spielen, hast du ja, glaube ich, auch selber im Depot, ist Check.
Ja.
Hat sich schon ver-27-facht seit dem Börsengang. Aber hier muss wirklich was passieren. Wir wollen die führende Nation, will Deutschland in Europa werden. Und Europa will ja auch, hat sich ja als Ziel gesetzt, weltweit der führende Kontinent im Bereich Bildung, Forschung und Wissenschaft zu sein.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn das bei uns in Deutschland nicht klappt und wir auf Platz 28 sind, dann muss man wirklich mal überlegen, hey, für wen wird hier eigentlich Wahlkampf gemacht? Für wen wird hier Klientelpolitik gemacht? Aber es ist natürlich, die jungen Leute können noch nicht wählen und somit ist diese Wählergruppe total uninteressant. Aber das geht überhaupt nicht. Wir dürfen niemanden vernachlässigen lassen. Und ich denke persönlich, das Geld wäre da dass man jedem Kind, dass man ein einheitliches System hat und jedem Kind einen PC zur Verfügung stellt, oder?
Ja, also selbst wenn es nicht da wäre, das Geld, ja, müsste man alles in Gang setzen, und damit eben genau an dieser Stelle Geld da ist, einfach dessen geschuldet, weil man ja, also gerade Bildung ist für unser Wohlstand
extrem
und auch für
wichtig,
die Zukunft das Wichtigste überhaupt, das Essentielle. Also es ist wirklich da ganz, ganz wichtig, dass wir hier vorangehen und dass da was passiert. Und es ist wirklich traurig, dass man heutzutage immer noch auf normalen Tafeln schreibt. Und
die Lehrer müssen ja teilweise sogar die Kreide selber kaufen. Oder du kennst auch noch hier Polylux, das hat sich ja nicht geändert. Wenn ich mit meinem Bruder mich unterhalte, ist ja trotzdem, da schreiben die Lehrer immer in der Schule noch auf die Folie da drauf schreiben.
Während meiner Studienzeit, das war ja noch nicht so lang her, tatsächlich auch. Immer wieder auf Folien wurde geschrieben und wir haben immer abgeschrieben. Das ist so viel Zeit, was auch, ich sag mal.
Ja, du verlierst auch Aufmerksamkeit. Ja, du konzentrierst dich ja viel
aufs
mehr
Schreiben,
abzuschreiben,
anstatt aufzupassen. Könntest du nochmal auflegen? Genau, das sind ja so Sachen, da hättest du ja so lange das Thema geistig schon dreimal umrunden können. Ja. Aber nein, wir schreiben das noch ab. Also das sind alles so Sachen, die dürfen so nicht mehr funktionieren, vor allem nicht für uns als Industrienation, wo wir doch, ich sag mal so, zukunftsfähig sein wollen.
Wir sind das Land der Dichter und Denker, Ingenieure.
Ja, wir haben auch riesen Humankapital. Wir sind ja trotzdem schlaue, also gerade Deutschland bringt ja sehr viel schlaue Leute hervor, das sieht man ja auch im Ausland, dass viele deutsche Gründer
oder an
zu sehen sind. Ja. Danke. Und ist es schade, es ist traurig, es ist ein guter Kumpel von mir, der ist Lehrer, oder wird jetzt Lehrer, der sagt halt, oder der hat seine Arbeit darüber geschrieben, gerade Sachen Digitalisierung.
Auf der Schreibmaschine.
Und er selber, nein. Also da gerade auch was Cloud betrifft, was Kreatives betrifft. Es geht ja hier nicht darum, dass die Kinder damit nicht konfrontiert werden sollen, damit sie eben spielen oder sonst was machen oder WhatsApp schreiben, sondern die richtige Anwendung mit diesem mit diesem Gerät ist ja das Wichtige. Was kann man damit machen? Welche Möglichkeiten des Workflows, des Arbeitens, des Informationsbeschaffen? Das sind ja alles Punkte,
und
die damit reinspielen.
Und das Schöne ist ja eigentlich, wir sind eine Europäische Union. Da kann man sich doch auch helfen und von den Besten lernen. Weißt du, welche Länder auf Platz 1 bis 3 sind?
Ich dachte, Dänemark ist mit dabei.
Nee, Platz 1 ist Estland, Platz 2 sind die Holländer. Und Platz 3 ist Schweden.
Ah, ja.
Und da muss ich einfach sagen, hey, dann lasst uns das doch gemeinsam angehen, mal als ein europäisches Projekt der Europäischen Union.
Ja.
Also unglaublich, hier muss die Politik mehr in die Verantwortung genommen werden.
Ja, apropos in die Verantwortung genommen werden, das passt ja ganz super zu meinem Flop. Und es bleibt auch hier ein wenig politisch, denn Philipp, seit einem Jahr ist er da. Der Mietendeckel in Berlin. Ja, nach der Mietpreisbremse gab es jetzt dann ja den Mietendeckel. Das ist ja so im Prinzip die.
Das haben die doch von uns. Machen wir einen Deckel drauf.
Genau, das haben die aber eben völlig falsch verstanden. Das haben die offensichtlich falsch verstanden. Und eine Analyse von ImmoScout24, die beauftragt wurde, hat ergeben, dass man im Vergleich das Angebot im Juli 2019 und Juli 2020 ja wirklich signifikant verändert hat. Man hat 25% weniger Mietwohnungen, die angeboten wurden in Berlin. Das heißt natürlich, der Markt oder die Nachfrage bleibt groß. Und die 25%, die weniger angeboten werden, die bleiben halt vermietet oder sind halt einfach schon nicht mehr zumindest zum Vermieten gedacht.
Ja.
Und vielleicht auch Eigennutz zum Teil, ne? Und das ist natürlich schon mal eigentlich der Gegeneffekt, der hätte eintreten sollen, weil man hätte ja eigentlich mehr Angebot schaffen müssen. Dann noch viel schlimmer, nämlich der Mietendeckel greift ja eigentlich nur bei Immobilien, die das Baujahr vor 2014 hatten. Und diese Mietwohnungen sind sogar um 47,4% eingebrochen.
Wahnsinn.
Also die wurden noch weniger angeboten. Zugenommen haben natürlich die Neubauten, klar, ne? Es gibt ja neue Projekte, da gibt es natürlich immer Zuwächse, solange eben doch noch Leute investieren oder auch Unternehmen investieren. Und die Eigentümer selbst wollen jetzt diese Wohnungen auch loswerden. Jetzt sagt der eine, ja, das ist doch gut, ne? Da wird quasi der Markt geflutet mit Wohnungen, aber es gibt ja genug, die es kaufen. Und vor allen Dingen diejenigen, die sich das leisten können. Das sind ja nicht die Problemfälle, für die der Mietendeckel gemacht ist.
Ja.
Die kaufen das und nutzen es einfach selber und nehmen dann letzten Endes jemand anderem eine recht günstige Wohnung mit. Ja. Der kann die dann auch kernsanieren. Das wird ihnen auch keiner verbieten. Und dann hast du trotzdem nicht mehr genau das Segment. Es ging auch hier wieder völlig nach hinten los. Und jetzt hat man natürlich allgemein feststellen dürfen, dass natürlich die Angebotsmieten um 8% gesunken sind, natürlich weil sie es mussten. Ne? Das klingt ja erstmal positiv, der weitreichendere Effekt ist ja negativ. Nochmal im Vergleich die restliche Republik, also sprich in den anderen Großstädten, Hamburg, Köln, München, wie sie alle heißen, 33,4% mehr angebotene Wohnungen, also in allen Segmenten, also hier deutlich höheres Wachstum an Angebot. Und der Geschäftsführer von ImmoScout24, Thomas Schröter, sagt, eine Mietwohnung in Berlin zu finden ist schwerer denn je. Außerdem verstärkt der Mietendeckel die Angebotsschere zwischen Mietwohnung und Verkaufswohnung, weil eben jetzt mehr verkauft werden und damit natürlich auch der Nachfragedruck, der da eben für Bestandswohnungen steigt. Und Kai Warnecke, das ist der Präsident des Verbands Haus und Grund, der bringt es perfekt auf den Punkt, der sagt, der Mietendeckel richtet immensen Schaden an bei Mietern und Vermietern. Diese Entwicklung sei für jeden, der nicht mit ideologischen Scheuklappen durchs Leben geht, vorherzusehen. Ja. Und da erinnere ich mich an die Diskussion, die man eben vor einem Jahr schon geführt hat und da gesagt hat, das macht doch auch einen aus wirtschaftlicher Sinn gar keinen Sinn. Also ja. Volkswirtschaftlich gesehen ist es eine sinnlose, wirklich nicht durchdachte Reglementierung des Marktes. Ja, Eigentümer geben, wie gesagt, die Mietwohnungen auf und verkaufen eben an Selbstnutzer. Und jetzt kommt das Schärfste, der Linken-Chef Reixinger, der für einige Eskapaden schon bekannt ist, hat eben diese ideologischen Scheuklappen weiterhin auf und spricht von einem Erfolg und möchte sogar noch die Intensivierung dieser Maßnahmen. Und da fragt man sich doch, vor allen Dingen sagt er noch so, es sei wohl geringer und damit erfolgreich, also sprich das Angebot, der Angebotspreis. Und dann denke ich mir so, wirklich eins und eins zusammenzählen, nicht seine Stärke. Warum, wenn wir bei Bildung wären, warum darf man oder warum hört man auf alle möglichen Wissenschaftler? Keiner geht zum Arzt und hinterfragt den seine Diagnose, also wenn es jetzt um Kleinigkeiten geht. Oder keiner geht zu einem Friseur und sagt so, Moment, Sie halten hier die Schere schief.
Ja,
aber warum geht man denn zu, oder hört man denn Wissenschaftler in Sachen Wirtschaft und sagt denen einfach, nö, das, was ihr jetzt hier gerade errechnet und was ihr hier prophezeit, das ist falsch, weil ihr seid Wissenschaftler von Wirtschaft.
Ja.
Bei allen anderen Scheiß hör mal zu, aber bei solchen Sachen nicht. Und da frage ich mich so, warum macht man sowas?
Es ist natürlich auch schade, ganz ehrlich, weil sowas zu kaufen, zum Beispiel eine Eigentumswohnung, ist ja auch eine Art der Vermögensbildung und auch eine Wertanlage. Und es sind ja auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die aus Altersvorsorgegründen ein oder zwei oder drei Wohnungen haben und auch faire Vermieter sind und auch keine Miethaie, so wie man sie kennt. Also
es selbst ist, Vonovia ist es ja nicht. Wir haben es ja schon öfter erwähnt. Ne?
Unter 7 Euro der Quadratmeter im
das
Schnitt.
Das ist im Schnitt deutlich drunter unter dem, was die Mietspiegel hergeben.
Und ich verstehe das immer gar nicht. Für mich ist das immer, ich denke da eigentlich, wenn du einen Neubau hast, wo zum Beispiel 8 Parteien sind und jemand kann sich das leisten, der da einziehen will, der zieht aus seiner bestehenden Immobilie aus in den Neubau, dann rutscht doch jemand nach in diesen alten Bau, also in diesen Altbau in Anführungsstrichen und so schafft das doch wieder Kapazitäten, ich verstehe gar nicht.
Das ist ja auch die Logik, die ja eigentlich stattfindet in der Realität, weil niemand verschlechtert sich ja gerne. Also wenn es jetzt nicht wirtschaftlich notwendig ist, sagt er, ja gut, jetzt habe ich ein Kind noch und jetzt möchte ich wieder umziehen in eine nächstgrößere Wohnung und da ist natürlich meistens eine bessere Ausstattung als vorher drin.
Richtig.
Und dann gehst du, verbessern die sich, deine Wohnung wird frei für jemanden, der sich wiederum verbessern möchte und so geht das von unten bis nach oben, zieht sich das durch.
Aber ich kann wieder nur sagen, wir müssen den Leuten ermöglichen und viele kaufen ja noch, ich weiß, du siehst das auch ein bisschen anders, aber viele kaufen ja auch eine Immobilie zur Eigennutzung und ich finde, es ist, man kann darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber am Ende des Tages schafft es Vermögen, auch für jemanden, der es selbstständig bewohnt, es ist ja eine Art Zwangssparen, die man dadurch hat, weil man jeden Monat alles zurückzahlt, aber es ist trotzdem, man sollte die Leute bestärken darin, Eigentum aufzubauen, zu vermieten, faire Vermieter zu sein, es geht ja auch um menschlichen Umgang auch miteinander und diese Spaltung der Gesellschaft, die von diesen Parteien links und rechts immer von diesen Extremen vorangetrieben wird, ich finde es erschreckend. Ich kann es auch nicht mehr hören und ich hoffe, nächstes Jahr bei den Wahlen, die Leute gucken nicht zu sehr nach links oder nach rechts und wählen einfach auch mal. Aber dazu brauchen wir auch wieder normale mittelständische Politik, auch für die Mitte des Volkes, muss man auch sagen.
Und wenn das fehlt, hat man natürlich dann auch rechts und links wieder das klaffende Ufer. Genau, also Eigentum schaffen ist grundsätzlich nie ein Fehler. Also natürlich besser Eigentum haben als nicht haben. Und wenn es dann fremdvermietet ist, ist es ja nicht nur gut für die Wirtschaft und für dein eigenes Portemonnaie oder für deine eigene Altersvorsorge, sondern auch für den Staat. Nicht nur für Steuern, sondern natürlich auch, weil du ja damit Angebot schaffst. Und Angebot braucht einen Markt, um Nachfrage zu bedienen.
Ja, und am Ende, wir sind ja reglementiert von der Einwohnerzahl. Also Angebot und Nachfrage würden auch hier irgendwann die Preise auch regulieren, denke ich persönlich, der freie Markt. Ja gut, egal, was soll man sagen.
Kommen wir zum Thema.
Ja, bevor wir jetzt aber zum Thema kommen, folg uns gerne auf Instagram, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Und wir kommen zum Thema und das Thema lautet heute Lichtblick Impfstoff. Ja, Lichtblick deswegen natürlich, weil Wir alle hoffen drauf, unsere Depots hoffen drauf, also gerade auch die Qualitätsunternehmen, die Börsen.
Haben schon eingepreist vermutlich.
Ja, das stimmt, also je nach gewisse Bereiche, ne? Die Reisebranche nicht zum Beispiel, ja, die fängt ja an richtig zu bluten oder die blutet ja nach wie vor. CTS Eventim jetzt die Woche erst wieder ganz schwache Zahlen, fast kein Umsatz im Verhältnis. Ja. Das ist schon bitter und hier geht es wirklich um Existenzen und nicht nur Jobs.
Ja. Ja.
Daher ist das ein Lichtblick, wenn hier endlich ein Impfstoff kommt und daher beschäftigen wir uns heute damit.
Bevor wir anfangen, ist ja erstmal die generelle Frage, was ist eigentlich ein Impfstoff? Marcel, was ist ein Impfstoff?
Ja, ein Impfstoff ist eine Substanz, die bei einer Schutzimpfung verabreicht wird und dazu dient, eine Immunität gegen Erreger von Infektionskrankheiten zu erreichen. Also mit anderen Worten, wir sind dann einfach wirklich resistent gegen Immun. Viren XY.
So, jetzt die spannende Frage. Wir sehen ja im Moment, das ist ein Hetzen zu diesem Impfstoff. Wie lange dauert eigentlich normalerweise die Erforschung von einem Impfstoff?
Genau, das hat vor wenigen Jahren noch sehr, sehr lange gedauert. Man hat an und für sich für die bis zur Zulassung eines Impfstoffs 15 bis 20 Jahre angesetzt.
Wahnsinn.
Philipp, nochmal, 15 bis 20 Jahre. Das ist unfassbar. Also wenn man jetzt mit dem Stand von damals gehen würde, müsste man jetzt darüber nachdenken, dass man dann endlich so Richtung 2040 vielleicht einen Impfstoff gegen Corona hat. Bis
Wahnsinn.
Dahin sind wie viel gestorben?
Ja.
Also schon sehr, sehr, sehr erschreckend. Ja. Aber eben die neuen Verfahren und die modernen Verfahren und zum Glück auch der technische Fortschritt, dank des Kapitalismus, weil man ja hier mit Geldern arbeitet.
Von Investoren,
Von Investoren, richtig. Ne?
Richtig.
Das hat ja kein Staat geschaffen, diesen Fortschritt.
Bevor wir da jetzt erstmal in diese Corona-Impfstoffkandidaten abtauchen, ist natürlich erstmal die Frage, hey, wie entwickelt sich eigentlich ein Impfstoff? Weil man hört ja immer viel, die einen sind in Phase 1, 2 oder 3 und die anderen sind gescheitert in den und den Studien. Marcel, fang du doch mal an. Wie wird eigentlich ein Impfstoff entwickelt?
Genau, also erstmal hat man natürlich die Krankheit XY.
Ja.
Und das heißt, dieses Virus muss erstmal analysiert werden. Und da muss man natürlich schauen, wo kommt das Virus her, welche Reaktionen ruft es hervor. Und danach muss man sich beschäftigen mit dem Impfstoffdesign. Also sprich, was soll enthalten sein und was soll auch gelöst werden.
Genau.
Also welche Krankheiten und welche besonderen Reaktionen müssen denn unterdrückt werden. Danach erprobt man das Ganze an Tieren. Das klingt jetzt nicht für Peter-Freundliche, würden die sagen, oh Gott, ne? Aber hier wird natürlich trotzdem vorher schon geprüft, ob das überhaupt eine gute Chance hat.
Ja.
Man hat die Wirksamkeit, die dann eben getestet wird an den jeweiligen Tieren und eben auch die Verträglichkeit.
Genau. Wenn das geschehen ist, geht es dann ja weiter mit diesen einzelnen Phasen. Und da hört man ja immer, gescheitert in Phase 1, 2 oder 3, letzte Chance. Das ist die Phase 1. Hier hat man circa 10 bis 30 Freiwillige. Und hier wird einfach nur geprüft, ob der verträglich ist. Also im Grunde genommen stirbt jemand. Wenn das nicht passiert ist, geht man weiter in die Phase Nummer 2. Hier gibt es zwischen 50 und 500 Freiwillige. Und hier wird geprüft, wie hoch muss die Dosierung sein. Wie verträgt das Immunsystem das ganze Thema? Und hier scheitern sehr, sehr viele. Und dann geht es weiter in die Phase 3. Und hier braucht man mehr als 1000 Freiwillige. Und diese prüfen dann, also in großflächigen angelegten Tests, Risiken und Nebenwirkungen, ob der Impfstoff überhaupt gut ist, ob er einen Mehrwert hat, im Gegensatz zum Beispiel auch zu Wirkstoffen, die gar keine Wirkung haben. Also der sogenannte Placebo-Effekt wird auch hier getestet. Und wenn dies alles durch ist, dann kommt es zu Zulassungsverfahren, zum Beispiel in der EU oder auch bei der FDA, und dann startet man mit einer Impfkampagne. Du hast ja auch schon herausgefunden, wann wird denn eigentlich mit der Produktion gestartet? Also wann fängt man an, Produktion zu machen?
Weil ich hätte nicht gedacht, dass man Großproduktionen schon aufbaut, also sprich die Verfahrensentwicklung, das Umrüsten und natürlich den Bau von Anlagen, den Probebetrieb und auch die Produktion auf Vorrat. Das beginnt man schon in Phase 1. Also man hat noch nicht mal 10 bis 30 freiwillige Tests am Ende durchgeführt, die, ich sag mal, grundsätzlich keine Reaktion zeigen, die nicht vertretbar wären. Und da geht es schon los, dass man umrüstet und eigentlich schon höherwertig herstellt.
Ja.
Und klar, bei Phase 3 dauert es ja dann auch eine gute Zeit, diese Zulassung erstmal zu beantragen.
Ja.
Wir kennen die Behörden auf der ganzen Welt, das geht hier mal schneller und da mal langsamer.
Ja.
Und
Hattest du noch im Kopf oder hast du noch im Kopf, wie viele Phase 3 Kandidaten scheitern?
Über 90% scheitern.
Das ist
oder 85 Prozent waren es, genau.
Ja.
Das
wenn
ist schon echt viel.
Also wir sind uns ja einig, wenn man sich diesen Strahl jetzt mal anschaut, diesen Zeitstrahl, das kostet extremst viel Geld, das alles zu entwickeln, so eine Impfung.
Ja.
Aber es gibt ein Unternehmen, wenn man das spielen möchte, dass man sagt, hey, ich möchte diese ganze Analyse, Impfstoffdesign, Erprobung bei Tieren, Phase 1, 2 auslassen, dann gibt es ganz frisch an der Börse Royalty Pharma. Und die nehmen Geld und kaufen sich in der Phase 3 mit ein und sind auch da sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, sie geben Unternehmen Geld, weil am Ende muss man sagen, es hat ja schon sehr viel Geld gekostet, bis in Phase 3 zu kommen. Dann geben sie ihnen einen gewissen Betrag X, Millionen oder auch Milliarden, je nach Potenzial, und kaufen sich Anteile vom Umsatzkuchen. Und das, finde ich, ist doch ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell. Aber ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, du brauchst wirkliche Experten in deinem Unternehmen, um zu beurteilen, wird diese Phase 3 schaffen, weil wenn von 10 Kandidaten nur 2 durchkommen, musst du auch schon ziemlich zielsicher in diese 2 von 10 investieren, oder was denkst du?
Ja, richtig, genau. Hier braucht man schon, ich sag mal, gewisse Experten, einen ordentlichen Einblick. Also das wird man nicht als Außenstehender beurteilen können. Und man muss ja auch sich vor Augen führen, 1 bis 2 Milliarden kostet so eine Produktion oder überhaupt das Forschen dahin, um überhaupt irgendwas Zählbares rauszuholen. Ja. Und das ist ja nicht gerade günstig.
Ja, ich möchte nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Mhm. Wir haben ja vorhin gehört, eigentlich 15 bis 20 Jahre, aber durch modernste Technologie, und da fällt mir immer ein, Moderna. Sie also produzieren ja oder entwickeln ja fast alles KI-basiert. Das heißt, ihre KI ist so stark, um zu gucken, passen die Antikörper mit denen zusammen, und wenn du das dort addest, du musst das gar nicht mehr versuchen. Und sie arbeiten ganz stark auch mit Amazon Web Service zusammen. Also sie machen alles in der Cloud. In der Cloud ist die Rechenleistung natürlich extremst hoch. Du kannst viele Kapazitäten nutzen.
Dank Nvidia.
Dank Nvidia zum Beispiel,
um mal hier einfach Kreise zu drehen. Auch Illumina, also einen meiner persönlichen Lieblinge in dem Bereich, die ja die DNA-Sequenzierung quasi erfunden haben und da schon sehr, sehr tief drin sind, die ja auch einen Faktor 50 erreicht haben, dass man Wirkstoffkandidaten einfach paaren kann, ohne es wirklich
Wahnsinn,
zu tun. Ja. Also auch hier ist eine künstliche Intelligenz da. Es gibt viele, mit denen man das spielen kann.
Und da ist ja auch zum Beispiel Evotec mit dabei, hat auch eine riesen Datenbank, auf die natürlich ihre Kooperationspartner dann gerne zugreifen und da natürlich auch gern Geld dann auch für bezahlen. Wir sehen aktuell, finde ich persönlich, wir haben es heute angesprochen, Sanofi übernimmt jemand, Johnson & Johnson. Die Großen versuchen sich jetzt natürlich auch diese Biotechs mit einzukaufen, mit zuzukaufen, Bristol Myers, mit Celgene auch. Wir haben hier wirklich ein Rennen zu diesem Impfstoff, der kommt. Und wir haben schon einige Kandidaten mitgebracht. Wir haben heute gelesen, dass 200 Firmen aktuell an einem Impfstoff arbeiten, und das ist schon ziemlich viel.
Genau, das hatten wir ja letzte Woche, als wir über Russland gesprochen hatten, schon gesagt, 200 Firmen, die daran arbeiten.
Und einer hat es geschafft.
Und einer ist schon durch die Ziellinie gerannt, wobei er muss sagen, er hat einfach das letzte Drittel übersprungen.
Ja, das ist ja gut, wenn du ein guter Läufer bist.
Ein guter Läufer bist und sogar noch ein guter Weitspringer bist.
Und ein guter Zehnkämpfer.
Klasse. Du bist einfach Allround-Talent.
Oder ein Vierphasenkämpfer.
Ja, also so ein klassisches Russland-Geschäft in dem Falle.
Haben heute eine Übersicht mal mitgebracht von verschiedenen Unternehmen, wie weit sie sind. Und da muss ich sagen, ich war sehr überrascht, wie viele davon doch an der Börse gelistet sind, von den vielversprechendsten Kandidaten.
Genau.
Und es gibt eigentlich nur 2, gut, mit den Russen zusammen, die haben es geschafft, die lassen wir jetzt mal außen vor, gibt es nur 2 Kandidaten, die nicht an der Börse sind. Das ist einmal das Deutsche Zentrum für infektionelle Forschung.
Ja.
Und aus China, die IMBCAMS, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Nee.
Die sind gerade in der Phase 2. Aber sonst, der Rest ist wirklich an der Börse gehandelt. Und das ist natürlich auch eine Chance für jeden Investor, hier mit einzusteigen.
Aufs richtige Pferd zu setzen, wenn man so möchte. Und aktuell sind ja 6 Unternehmen in Phase 3.
Ja.
Und außer Russland, die sind schon in Phase 4, die haben die 3 ja noch nicht abgeschlossen, um das jetzt nochmal kurz zu resümieren und zu unterstreichen. Also sprich, sie haben das Medikament schon registriert und nicht wirklich richtig zugelassen. Also auch da ist ein Unterschied, das muss man differenziert betrachten. Das ist nicht so, wie die Presse immer ganz groß in Headlines schreibt.
Was mich auf unserer Liste doch gewundert hat, die wir gefunden haben, ist, wir hatten am Freitag ja dieses fulminante IPO von CureVac, welches am Montag nochmal weiterging. Dann traten Gewinnmitnahmen ein. Und dann habe ich mir gedacht, boah, CureVac, die müssen ja hier schon in Phase 5 sein, so wie die durch die Decke gegangen sind.
Gefühlt schon, ja.
Aber nein, die sind auf dieser Liste. Sie sind mit dabei, aber sie sind erst in Phase 1.
Genau.
Ich dachte hier, wir haben hier ein Unternehmen, was kurz vorm Durchbruch ist, so wie das doch schon gehypt wurde an der Börse. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an.
Ganz
von oben nach unten, oder?
Genau, richtig. Wir gehen mal durch. Wir haben hier eine Liste vor uns liegen. Deswegen gehen wir hier auch von oben nach unten durch. Und das fand ich sehr spannend und es zeigt auch die börsliche Reaktion der Aktie.
Ja.
BioNTech, die zusammen mit Fosun, also einem chinesischen Hersteller, und Pfizer an einem Wirkstoff feilen, die sind in Phase 3 und damit unmittelbar Zweiter hinter eben den, den registrierten Russen, die wir da haben. Und das fand ich schon sehr spannend, weil BioNTech natürlich auch ein deutsches Unternehmen ist,
ja,
und hier natürlich richtig Gas gibt. Und
ich finde auch dieses Dreigespann, Deutschland, Amerika, also du hast ein europäisches Unternehmen, du hast ein amerikanisches und Unternehmen
chinesisches.
Und ein chinesisches.
Das ist ja das schon ist, fast Romantik.
Das ne? ist also, ja, genau.
Vorbei am Handelsstreit mit China, hier arbeiten endlich mal alle zusammen.
Also und alle börsennotiert. Also wer denkt, dass die drei es schaffen, der kann hier auch einsteigen. Auf Platz Nummer 2, auch in der Phase 3, ist Moderna. Und Moderna, naja, ich weiß nicht, sie machen es ja ganz gerne, dass sie schreiben, wir erwarten positive Daten, dann zieht der Kurs an und dann haben sie die letzten Male eine Kapitalerhöhung gemacht. Ziemlich schlauer Move, natürlich den Kurs nochmal zu treiben, weil ja, um mehr Geld einzusammeln, musst du dann einfach weniger Aktien ausgeben und hast eine geringere Verwässerung. Aber
ein Fall für die Börsenaussicht.
Naja, mal gucken. Ne?
Knapp, ja. Aber da, trotzdem in Phase 3, das musst ja, du auch mal schaffen.
Und börsennotiert bei, ich glaube, knapp $55 steht die Aktie im Moment. Und starkes Wachstum ist auch hier voraus. Wer glaubt, dass Impfungen und KI zusammengehören, für den könnte Moderna vielleicht doch ja sowas wie ein heiliger Gral sein.
Ja, vielleicht so, auch darüber, also über Covid-19 hinaus. Ne? Ja, also es kann genau, ja auch in anderen Krankheiten dann dadurch einen gewissen Vorsprung erzielen. Dann haben wir zwei Kandidaten aus China,
ja,
nämlich Sinopharm. Die habe ich auch noch nie gehört, sind aber auch schon in Phase 3.
Und an der Börse gelistet auch.
Genau, richtig. Und eben Sinovac. Sinovac, ebenfalls in Phase 3.
Vielleicht gehören die auch zusammen. Sino.
Muss nicht. Aber müsste man sich wahrscheinlich mal anschauen.
Ja.
Aber auch hier Phase 3, das sind also zwei verschiedene Impfstoffmöglichkeiten, die ja, hier mit draufstehen. Das ist also sicherlich auch noch eine Chance für die Chinesen selbst, wo man ja sagen muss, die sind ja am längsten schon daran forschen. Die
genau,
sind ja am ehesten damit konfrontiert gewesen.
Der letzte Kandidat mit Phase 3 ist die Universität Oxford zusammen mit AstraZeneca aus Großbritannien. Vielleicht rettet sie das doch vor dem Brexit, dass sie da ist die Wirtschaft ja auch enorm eingebrochen.
Ja.
Also da kann man natürlich jedem nur die Daumen drücken, der hier in Phase 3 ist. Aber wir lernen, oder wir haben ja auch gelernt, 80% scheitern. Wenn wir das jetzt mal auf unsere 5 Kandidaten hier hochrechnen, heißt es, einer wird es schaffen.
Genau, ja.
Also, und jetzt pick mal hier einen raus. Wen würdest du denn nehmen?
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ja, also natürlich wäre es schön, wenn es einfach mehrere schaffen, einfach um den Wettbewerb zu haben, auch ja, preislich. Ne, das muss ja, sollte ja auch bezahlbar sein.
Ja,
und
stimmt,
man muss ja sagen, umso mehr es schaffen, desto mehr Impfstoff ist ja für die gesamte Bevölkerung ja, da. Also bestenfalls schaffen es alle und ja, wir haben viel mehr Kapazitäten.
Ja.
Deswegen, ich wünsche es jedem.
Ja, aber wenn du jetzt in einen investieren müsstest?
Rein investitionstechnisch würde ich mich wirklich zwischen BioNTech und Moderna entscheiden.
Ich wäre mit BioNTech und Pfizer. Also ich würde ja, mit dem Dreiergespann gehen aus Asien, Amerika und Deutschland, weil ich glaube, man darf nicht die Chinesen unterschätzen. Die wollen hier doch, glaube ich, auch ein großes Stück vom Kuchen, um auch ihre Vormachtstellung oder ihre Weltmachtstellung mit zu festigen.
Ja, und die haben eine große Bevölkerung, die sie natürlich schützen müssen ja, vor genau solchen Sachen. Bei denen geht es ja auch um Wohlstand.
Vor der Phase 3 kommt die Phase Nummer 2 und hier haben wir doch einige Kandidaten, angeführt von Anges der Universität in Osaka, also Japaner, Phase 2. Das heißt, wir sind gerade dabei, wir testen zwischen 50 und 500 Freiwillige und man prüft die Dosierung und die Verträglichkeit, aber auch hier scheitern doch einige und das sieht man auch, hier sind ja viele mit dabei. Wir haben zum Beispiel auch CanSino ist auch wieder mit dabei, also wir hatten Sinopharm, Sinovac, nicht zu verwechseln mit CanSino, auch wieder aus Asien, dann haben wir das nicht börsennotierte IMBCAMS und wir haben Janssen, gehört zu Johnson & Johnson.
Genau, das ist eine Tochterfirma von Johnson & Johnson, die in Belgien sitzen und ja, Johnson & Johnson natürlich USA und da auch schon in Phase 2 sind. Dann ein Unternehmen, was wir ebenfalls schon mal gehört haben, das ist Novavax.
Ja.
Und da haben wir uns kurz vorhin beschäftigt mit. Novavax ist ja auch ein, ja, die haben damals mit Bill Gates oder mit dem Geld von der Stiftung von Bill ja, und Melinda Gates, wer da nochmal reinhören möchte, letzte Woche im Podcast hatten wir das Thema umrundet. Die sollten schon gegen Polio kämpfen und haben dann zweimal wirklich grandios scheitern müssen.
Der Kurs ist ja also unglaublich. Ja,
von 200 runter auf 3 irgendwas. Auf 3
und jetzt dann wieder hoch auf 150.
Auf 150 hoch, von 3 auf 150. Was für eine Rallye im Zuge der Corona-Impfstoff-Wettrenns. Also das ist schon
Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. Also was auch für Kursausschläge damit passieren. Apropos Kursausschläge, das ist dann natürlich unser erster rein deutscher Player, kommt danach
auf
eben.
Auf dem letzten Platz, wie bei der Digitalisierung.
Ja, und das ist Kuchawek. Ja, Kuchawek, frisch an die Börse gekommen, vorhin schon angesprochen, ist also erstmal in den ersten Testphasen und, wie haben wir gehört, erst im Oktober werden dann die ersten Studienergebnisse erwartet. Ja. Das heißt, um in Phase 2 zu kommen, dauert es mindestens bis dahin. Und dann gibt es ja noch Phase 2, die ja auch nicht gerade schnell also geht. Und Phase 3.
CureVac, muss ich sagen, glaube ich persönlich, ist eine enorme Spekulation. Die machen nichts anderes, die forschen nur an diesem Ding. BioNTech erforscht mehrere Produkte aus Mainz. Also puh, das kann total nach hinten losgehen.
Richtig, das ist eine Wette. Es ist am Ende eine Wette.
Aber du bist ja schon beteiligt an CureVac mit deinen Steuergeldern.
Ja, du ja auch.
Der Staat, ja, wir sind gut reingekommen. Vielleicht wäre es jetzt mal Zeit, Gewinne mitzunehmen, Herr Scholz.
Jetzt aber schnell raus. Jetzt schnell
und
raus.
Und etwas tun für einen, vielleicht einen Deutschlandfonds.
Ja, genau, wir bringen dem Scholz das Trading bei. Ja. Naja, nee, erstmal müsste man vielleicht das finanzielle Rechnen beibringen. Das wäre vielleicht erstmal die Grundlage, das 1x1 für den Herrn Scholz. Ja, insgesamt muss man sagen, es ist doch eine interessante Liste und es ist spannend, wer hier den Ausgang findet, den Optimistischen und den Positiven. Es ist ja auch nicht so, dass wenn der Erste im Ziel ist, dass die anderen alle verloren haben.
Richtig.
Denn ich sag mal, die Nachfrage habe ich jetzt erst frisch gelesen, kam auch erst kurz vor unserer Aufnahme heraus, dass das hier schon alleine in der ersten Zeit ein 20-Milliarden-Markt sein soll. Also
vermutlich, also auch fast jeder Erdenbewohner, na gut, dann kommen die ganzen Spinner. Die Querdenker, die dann nicht geimpft werden.
Ja gut, das ist ja aber der kleinere Teil.
Wieder weg, aber.
Und gerade auch die betroffen sind, die werden natürlich da eine hohe Nachfrage genießen, ist ja ganz, ganz klar. Und CureVac selber wurde ja schon gefragt, was das Ganze kosten soll.
Ja.
So ein Impfstoff haben wir vorhin auch mal gelesen. Und das waren ja 12 bis 15 Euro.
Ja.
Ich meine, hey, was soll der Quatsch, ne? Das geht ja um die Gesundheit. 12 bis 15 Euro, jeder kann sich eine Zigarettenschachtel leisten. Warum dann nicht einfach so einen Impfstoff von CureVac, wenn es denn soweit ist? Und
also
das ist verträglich.
Für mich persönlich ist es erschreckend, dass wenn so ein Ereignis auf der Welt kommt, was ja ein exogener Schock ist, ein Schock von außerhalb, der dann wirklich mal es schafft, uns mal ein bisschen so den Kopf zu waschen, muss man ja sagen. Digitalisierung wird jetzt auf einmal vorangetrieben. Dann jetzt auch das ganze Thema 200 Firmen, die wirklich daran arbeiten können auf Hochdruck. Und ich bin überzeugt, ich glaube an uns Menschen, wir werden einen Impfstoff haben und bis dahin heißt es Abstand halten, Maske aufsetzen.
Genau.
Und sich und andere schützen.
Ja, das ist absolut wichtig und hier sollte man auf jeden Fall nicht nur an sich denken.
Ja.
Ich kann nicht atmen wegen 3 Minuten einkaufen, sondern tatsächlich.
Ja, frag mal die ganzen Krankenschwestern
zum
Beispiel, die 8 bis 9 Stunden am Tag so einen Mundschutz aufhaben,
richtig,
wenn die im OP sitzen.
Ja, oder der Arzt, der dann halt wirklich operiert die ganze Zeit, ne? Und das vielleicht eine komplizierte. Also da müssen wir nicht drüber reden. Es ist das kleinere Manko und wenn du keine Maske aufsetzen willst, dann nimmst halt so ein Schutzschild.
Ja. Und das ist die einzige Freiheit.
Genau, und das Einzige, was wir aufgeben müssen, ist das.
Ja.
Daher finde ich, dass die Verhältnismäßigkeit darüber zu meckern eigentlich nicht gerechtfertigt. Und wir können nur hoffen, dass der Impfstoff schnell kommt.
Ja.
Das ist unser Lichtblick. Und natürlich auch für die Wirtschaft selber, denn man muss ja auch sagen, wenn 200 Firmen daran arbeiten, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, dann arbeiten ja auch 200 weniger offensichtlich an anderen Medikamenten, die
richtig
irgendwo vielleicht andere Leben retten könnten. Und
wie ist denn deine Meinung? Also persönlich glaube ich, man sollte jetzt nirgendwo spekulativ einsteigen. Also für mich wäre es jetzt kein spekulativer Einstieg irgendwo. Ich bin bei Johnson & Johnson mit investiert.
Ja, du würdest quasi passiv mit
daran teilnehmen. Ich bin jetzt passiv mit Janssen mit dabei.
Und Bayer, weil die ja die Kapazitäten für den Impfstoff.
Die Kapazitäten finde ich auch sehr, sehr toll.
Ja, das stimmt. Zum Selbstkostenpreis sogar.
Ja, aber ich finde es, man muss jetzt hier wirklich aufpassen, dass man sich hier nicht verzettelt.
Ja, vor allem, weil es ist alle teuer jetzt, ne? Also man hat es an jedem Chart gesehen.
Die Phase-3-Kandidaten.
Und auch schon die Phase 2, die sind ja alle.
Oder 1 mit
CureVac. Ja, die sind ja alle mit einem richtigen Kursausschlag behaftet. Ja. Und wer da oben einsteigt, der könnte natürlich Gefahr laufen, dass er nie wieder da hochkommt. Ne?
Richtig.
Daher Vorsicht geboten bei den ganzen Themen. Und das Geld kann schneller weg sein, als man es verdient hat. Und insofern immer schön vorsichtig.
Genau. Schreibt uns gern mal, welches dieser Unternehmen ist für euch interessant. Welches habt ihr im Depot? Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Bleibt gesund. Und genau. Denkt bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.